HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Architekturtheoretiker Wolfgang Sonne. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Wolfgang Sonne, geboren 1965, ist Professor für Geschichte und Theorie der Architektur in Dortmund sowie stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst. Herr Sonne, Stadtbaukunst, das hört sich relativ utopisch an, als eine Disziplin, die sich also mit der Schönheit des Städtebaus beschäftigt. Tatsächlich ist es aber ja oft so, dass unsere Städte eher einen unwirtlichen Eindruck machen, dass wir es also mit nicht sehr lebendigen Quartieren zu tun haben, oft auch mit hässlichen Schachtelhäusern, mit einer Verkehrsinfrastruktur, die die Städte vielfach auch nicht besonders lebenswert macht. Auf der anderen Seite gibt es dann Städte, die mit Star-Architektur prunken, den sogenannten Iconic Buildings. Ist das eigentlich der passende Spiegel einer Gesellschaft, in der sich vielleicht nur noch die Reichen die schöne Stadt leisten können, die Armen aber dagegen abgedrängt werden in Billigbauten?
Ein Spiegel ist es bestimmt, denn in gewisser Weise kann man im Nachhinein, das, was in der Architektur und im Städtebau geschieht, immer als Spiegel und Folge dessen auch beschreiben, was eben sonst an Bedingungen da ist. Und da sprechen Sie auch gleich einen spannenden Punkt an, der mich als Historiker, der zugleich aber bei Planern lehrt und selber auch Wertvorstellungen für die Zukunft hat, an. Ich selber würde immer sagen, alleine das Betrachten, wie es war und wie es kam, reicht nicht aus. Man muss sich auch Rechenschaft darüber ablegen, was einen selber antreibt und wie man es haben möchte. Und tatsächlich sind viele, gerade auch neuer geplante städtebauliche Situationen heute nicht so, dass man sie mit einem großgeschriebenen Begriff Stadtbaukunst benennen würde. Und genau da haben wir uns im Deutschen Institut für Stadtbaukunst zusammengetan und haben gesagt, hier muss man eigentlich wieder was erreichen, nämlich schöne, lebendige Quartiere, wie wir sie ja kennen, aus verschiedenen Altstädten, aus verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Zusammenhängen. Übrigens, Altstadt heißt dann auch ein schönes Wiederaufbauquartier der 50er Jahre. Das kann durchaus modern sein. Und dazu haben wir eben diesen Begriff der Stadtbaukunst gewählt. Denn Stadtbaukunst war ein Programm der frühen Moderne im 20. Jahrhundert, wo Architekten, aber auch die Verkehrsingenieure, die Grünplaner gesagt haben, es reicht nicht aus, den Boden nur von Landvermessern aufteilen zu lassen und die Bauingenieure Kanäle legen zu lassen, sondern auch als Architekten müssen wir Städtebau wieder begreifen als eine dreidimensionale Kunst. Wir müssen Stadtbaukunst machen, die das alles mit einschließt. Und da gibt es eben im frühen 20. Jahrhundert eine spannende Theorie, auch großartige Pläne und großartige Realisierungen. Und daran wollen wir eigentlich wieder anknüpfen.
Dann muss ich natürlich die Frage stellen, wie kommt es dazu, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert an Ideen des frühen 20. Jahrhunderts anknüpfen müssen? Was ist denn aus Ihrer Sicht im Wesentlichen schiefgelaufen in der Art und Weise, wie wir Städte im 20. Jahrhundert gebaut haben?
Also es gibt vielleicht zwei, drei Stränge, wo die Wege in die falsche Richtung gingen. Der erste Strang ist, dass man in Ablehnung der überbelegten Stadt des Industriezeitalters des 19. Jahrhunderts gesagt hat, wir dürfen gar keine Städte mehr bauen, sondern wir wollen Gartenstädte, die ja als Antistädte konzipiert waren, oder Siedlungen, das heißt das monofunktionale Wohnen im Grünen. Und das hat tatsächlich fast 100 Jahre lang viele Flächenentwicklungen, wie es dann ja auch heißt, geprägt. Ein zweiter großer anderer Strang war die Entwicklung des Automobils. Und dann die Idee, dass dieses neue Verkehrsmittel die Stadt von Grund auf verändern müsse geradezu. Also die autogerechte Stadt, die uns heute ja als Schreckbild erscheint, die war in den 50er Jahren ja ein positives Leitbild. Und man dachte, man tut der Menschheit damit was Gutes, wenn man Quartiere abreißt und sanft geschwungene Schneisen dahin durchlegt, auf denen man elegant fahren kann. Und ein dritter Punkt, wo salopp gesagt doch einiges schief lief, ist die zunehmende Spezialisierung, die dazu geführt hat, dass wir Verkehrsingenieure haben, dass wir Stadtplaner, Raumplaner haben, dass wir Architekten haben, dass wir die Landschaftsarchitekten haben und dass viele dieser Disziplinen jeweils ihren eigenen Bereich ganz wunderbar beackern können, aber den anderen Bereich oder die Implikationen nicht sehen. Und de facto kommt aber immer alles, wenn Sie irgendwas planen und bauen, doch in der Stadt zusammen. Das heißt, der Verkehrstechniker darf eben nicht nur, was weiß ich, den Schwenkradius eines LKWs betrachten und so muss dann die Kurve in der Stadt angelegt werden, sondern man muss sich auch überlegen, was bedeutet das stadträumlich, wenn ich eine Kreuzung völlig aufweite? Was bedeutet es für die Nutzung, wenn ich dann nicht mit Häusern am Straßenrand stehe und deswegen dann keine Geschäfte mehr unten haben kann und so weiter? Also die Dinge spielen ineinander und dieses Zusammenspielen der unterschiedlichen Fachdisziplinen, die es heute gibt, die man auch nicht aufheben wird, aber das Zusammenspielen, das ist in der Stadtbaukunst ganz wichtig.
Also ich verstehe Sie richtig, Sie plädieren für einen interdisziplinären Stadtbau, der die verschiedenen das verschiedene Know-how der Disziplinen zusammenbringt. Aber ich will nochmal zurückkommen zu der Frage, warum denn diese Funktionstrennung in der Stadt des 20. Jahrhunderts sich so ausgeprägt hat. Hat es zu tun auch mit einem Erbe der modernistischen Architekturtheorie? Also etwa, wenn wir an Le Corbusier denken. Der wollte ja Paris zerstören, gewissermaßen das ganze historische Paris durch ein paar große, mitten in die Altstadt gepflanzte Hochhaustürme. Haben wir uns von dieser Art des avantgardistischen Denkens vielleicht auch zu lange blenden lassen?
Also Le Corbusier war ein ganz großer Verbreiter dieser Idee. Er hat sie aber nicht erfunden. Also der Erste, der es wirklich in der Stadtplanungs- oder Städtebautheorie ganz fest verankert hat, dass es einzelne Zonen mit einzelnen Funktionen geben solle, das war eben Isaac Howard bei der Gartenstadt. Die ist ganz strikt in Funktionszonen aufgeteilt. Und von dort hat das Le Corbusier übernommen und er hat es natürlich populär gemacht in der Charta von Athen, die ja dann erst 1943 publiziert wurde, mit der Aufteilung in Funktionen. Und dann war die Funktionsbestimmung für eine, ich sag mal, eher legislativ, also über Gesetze operierende Stadtplanung ganz praktisch, um bestimmte Dinge zu regeln, wenn man nicht durch einen wirklichen Bebauungsplan was regeln wollte. Das heißt, dieses Mittel, Flächen, Boden aufzuteilen nach Funktionen, war einfach ungeheuer simpel. Und gleichzeitig auch pragmatisch. Und letztendlich ist natürlich auch dieser Glaube, die Moderne müsse so sein, wie die Avantgarde das gesagt hat, der hat natürlich auch noch mit dazu geführt, das dann auch wieder zu verbreiten. Und da haben wir viel zu lange zum Beispiel an dieser Ideologie der Funktionstrennung festgehalten. Wenn ich noch kurz einschieben darf, das Absurde ist, dass wir zwar heute sagen mit der Leipzig-Charta, wir wollen die gemischte Stadt, die dichte Stadt, die europäische Stadt. Wir haben in Deutschland aber immer noch eine Baugesetzgebung, nämlich in der Baunutzungsverordnung, die aus den 60er Jahren stammt, wo alles schön in der Flächenaufteilung in Funktionen aufgeteilt ist. Das heißt, da geht es nicht primär um Baudichten oder um Raumschaffung oder sonst was, sondern da geht es darum zu sagen, hier ist Wohnen so intensiv, da ist Wohnen ein bisschen intensiver, da ist der Verkehr, da habe ich Arbeiten, da habe ich Einkaufen und dann habe ich ein gemischtes Gebiet und auch da ist dann einiges so geregelt, dass ich nicht mischen kann, wie es die Stadt vielleicht wirklich braucht. Das sind sozusagen Folgen all dieses Avantgarde-Zonierungsdenkens.
Jetzt, wenn wir mal etwas näher sozusagen aus unserer Vogelperspektive auf die Stadt ranzoomen und uns mal so anschauen, wie schaut denn so ein lebendiges Viertel aus? Wie schaut ein interessantes Haus aus? Was diesen Maßstäben, die Sie jetzt schon in verschiedener Weise aufgestellt haben, entspricht? Also welche Wohnarchitektur brauchen wir, damit wir diese Art von sozialer Lebendigkeit und eben nicht Unwirtlichkeit in der Stadt haben?
Also wir brauchen auf alle Fälle einmal Wohnhäuser, in denen Wohnungen mit unterschiedlichen Qualitäten drin sind. Denn wenn Sie ein Wohnhaus haben, da ist 10-mal dieselbe Wohnung drin, dann ist da relativ auch klar, das kostet 10-mal dasselbe und da wird 10-mal dieselbe Personengruppe einziehen, weil der Grundriss einfach gleich ist. Wenn Sie in einem Haus unterschiedliche Lagen haben, also unten und im Erdgeschoss vielleicht nach hinten dann mit einem Garten und oben vielleicht eine Art Penthouse-Wohnung drauf, wenn sie auch unterschiedliche Lagen haben in der Hinsicht, dass es eine Vorderhauswohnung gibt und eine Rück Haus- oder Hinterhauswohnung, Wohnung zum Hof, in einem Flügel vielleicht, dann haben sie da schon eine unterschiedliche sozusagen Ausrichtung. Und ich sage mal so, der Student oder die Studentin will vielleicht gar nicht so viel Sonne haben, wie wir das heute für die Normalwohnung fordern. Da ist man vielleicht froh, wenn das ein dunkleres Kämmerchen mal im Hinterhof, wie das lange beschimpft wurde, hat. Da kriegen sie eine Vielfalt hin und dann natürlich auch unterschiedliche Wohnungsgrößen. Also das ist so ein architektonisches Grundangebot und das ist tatsächlich eine architektonische Frage, um Vielfalt überhaupt zu ermöglichen, noch bevor sie irgendwelche Sozialprogramme machen. Was städtebaulich, glaube ich, ganz entscheidend ist, ist, dass wir, wenn wir an Wohnungsbau denken, dass wir da nicht nur an die Wohnung denken, sondern dass wir umgekehrt eigentlich ganz oben anstellen, wie schafft das Haus mit den Wohnungen, was ich baue, einen öffentlichen Raum. Und da ist eben in all den Stadtquartieren und Städten, die wir kennen und lieben, die Sache so, dass wir durch Straßen gehen, auf Plätzen verweilen. Und diese Straßen sind seitlich von Häusern bestanden und auch um die Plätze stehen Häuser herum. Und diese Häuser begrenzen architektonisch den öffentlichen Raum. Und das machen sie nicht nur durch eine nackte Mauer, sondern das machen sie mit Fassaden, die irgendetwas erzählen, die interessant sind anzuschauen. Die erzählen überhaupt mal davon, ob dort gewohnt oder gearbeitet wird. Wenn die Fenster so ganz schematisch regelmäßig sind, dann ist das doch eher ein Bürohaus. Ein Wohnhaus hat vielleicht mal einen Erker, hat ein größeres Fenster, das kleinere Fenster für die Toilette. Dann hängen da Gardinen drin und stehen vielleicht Blumen. Und es sind nicht so die Standard-Stores wie beim Bürohaus. Und dann fängt es auch an, wie die Haustüre gestaltet ist. Und dann kommt eben auch die Frage der tatsächlichen Wandgestaltung. Also, ein Wohnhaus ist nie eine Ganzglasfassade, weil man möchte nicht, dass einem einer beim Duschen von der Straße aus zuschaut. Das heißt, das Fenster, das öffnet sich zur Straße, aber die Wand schützt auch wieder vor der Straße. Das heißt, die Fassade vermittelt eben zwischen der Öffentlichkeit des Raumes davor und der Privatheit in der Wohnung. Und ja, die besseren Architekten schaffen es dann auch noch, dass auch die Wandfläche nicht nur einfach Wärme, Dämmverbundsystem verblendete, nackte Schimmelfläche ist, sage ich jetzt gleich mal so provokant, sondern dass es auf der Oberfläche schöne Materialien gibt, dass es Formen gibt, wo es sich auch lohnt, zweimal hinzuschauen. Früher hat man das Ornament genannt, das Dekorum war das in der Theorie der frühen Moderne des 17., 18. und auch 19. Jahrhunderts. Also die Angemessenheit des Schmucks für das, was das Haus tatsächlich darstellt. Und das kann man heute alles auch. Jüngere Architekten haben auch mit Schmuck der Fassade, ich sag mal, kein Problem. Aber das gehört eben letztlich auch dazu, dass der öffentliche Raum durch die Architektur, die ja dauerhaft oder sehr langfristig dasteht, angenehm anzuschauen ist.
Herr Sonne, Sie haben eine Musik auch mitgebracht, die wir jetzt spielen wollen. Es ist das dritte Lied aus dem Werk Sechs geistliche Lieder nach Gedichten von Josef von Eichendorff von Hugo Wolf. Weshalb haben Sie sich denn für dieses Stück entschieden?
Also Sie haben mich ja gebeten, drei Stücke auszusuchen und ich hatte keine Idee, was ich da mache. Und da habe ich einfach meine drei Kinder gefragt, weil mich die Idee der drei da drauf gebracht hat. Und dieses Stück habe ich ausgewählt, weil in diesem Chor, der das eben aufgenommen hat, meine älteste Tochter auch mitsingt. Und das ist der Jugendkonzertchor der Chorakademie in Dortmund. Und die Chorakademie in Dortmund ist ein wunderbares Beispiel für einen kommenden Erfolg. Der Erfolg ist schon da, aber er wird noch nicht so recht wahrgenommen, des Strukturwandels. Sie ist erst vor 15 Jahren gegründet worden, als man auch ein neues Konzerthaus plant. Es war sogar ein Studierendenprojekt und es ist mittlerweile die größte Singschule Europas draus geworden. Und die Chöre der Chorakademie gewinnen regelmäßig Preise. Also der Jugendkonzertchor beispielsweise hat dieses Jahr beim Deutschen Chorwettbewerb den ersten Preis gewonnen. Das heißt, das ist wirklich hochklassig, was die da bieten. Und dieses Stück habe ich ausgewählt, natürlich, weil es so wunderbar romantisch ist, aber auch, weil es unglaublich, salopp gesagt, schräge Harmonien hat. Also Harmoniewandlungen, die schon am Klavier kaum zu verstehen sind. Und wenn man sich vorstellt, dass man die auch nicht ganz richtig singt, dann klänge das wie Katzenmusik. Aber die Sängerinnen und Sänger singen das eben so präzise, dass es eine ganz fantastische Wirkung hat. Und das Stück mag ich sehr, deswegen habe ich es dann ausgewählt.
Dann hören wir jetzt von Hugo Wolf das dritte Lied aus dem Werk Sechst geistliche Lieder nach Gedichten von Josef von Eichendorff für gemischten Chor a cappella, interpretiert vom Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund unter der Leitung von Felix Heidmann. Das war von Hugo Wolf das dritte Lied aus dem Werk Sechst geistliche Lieder nach Gedichten von Josef von Eichendorff für gemischten Chor a cappella, gesungen vom Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund unter der Leitung von Felix Heidmann. Mitgebracht hat die Musik der Dortmunder Architekturtheoretiker Wolfgang Sonne, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Sonne, Sie sind 1965 geboren, und zwar in Wiesbaden, aber aufgewachsen in Darmstadt. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der sich mit Architektur und Stadtentwicklung beschäftigt, auch sowas wie prägende Erlebnisse aus seiner Kindheit einbringt. Diese erste Art und Weise, wie einem eine Stadt entgegentritt. Wenn Sie darüber mal erzählen, was als Darmstädter sozusagen einem da in die Wiege gesungen wird, als leiblich-sinnliche Erfahrung der Stadtkultur, in der man da aufwächst?
Also frühkindliche Prägungen sind ja manchmal traumatische Erfahrungen und da kann man sich dann gar nicht mehr dran erinnern. Bei Darmstadt ist es so, dass Darmstadt immer das Highlight hatte, das wurde auch in der Familie hochgehalten, der Mathildenhöhe, die Künstlerkolonie, also das große Kunstexperiment des Großherzogs mit den Bauten von Olbrich und Behrens und anderen. Wirklich angeschaut habe ich mir das erst, als ich schon mit dem Studium fertig war. Vorher hat man das halt mitgenommen. Ansonsten ist Darmstadt ja als sehr stark zerstörte Stadt durch den Wiederaufbau geprägt, der relativ gesichtslos ist. Lustigerweise habe ich jetzt gerade mit Kollegen ein Forschungsprojekt zu dem Architekten Peter Grund, der die Wiederaufbauplanung gemacht hat und der gerade an der Rheinstraße eigentlich einen absolutistischen Achsenzug in doch recht rhythmisierter stadtbaukünstlerischer Weise entwickelt hat, auf den ich heute auch dann anders schaue als Jugendlicher oder als Kind. Wenn ich es mal andersrum sage, für mich war für das Studium und es war für mich relativ schnell schon auch während der Abi-Zeit klar, ich möchte Kunstgeschichte studieren. Für mich war klar, ich möchte in eine große Stadt. Und insofern war Darmstadt prägend, als es so vom Stadtgefühl her irgendwie zu klein war. Und dann bin ich eben nach München gegangen und von dort hatte ich die Chance, ein Austauschjahr noch in Paris zu haben. Und ich glaube, diese beiden Städte, vor allen Dingen dann Paris, wo ich recht wenig im Vorlesungssaal gesessen habe, sondern sehr viel durch die Stadt gelaufen bin, mir die Bauten, die es dort gab, eben angeschaut habe. Also lieber statt Dias, die Bauten selbst. Das hat mich dann doch stark geprägt Richtung Architekturgeschichte und auch Richtung Städtebaugeschichte.
Also wenn Sie die Städte mal so vergleichen, Sie sagen, also Darmstadt war eine Stadt des Wiederaufbaus. Das führt uns ja zu der tragischen Problematik, dass eben viele deutsche Städte im Bombenkrieg großflächig zerstört worden sind. Ist es denn eigentlich so, dass diese Sünden, ich sage jetzt mal, des modernistischen Architekturdenkens sich in Deutschland vielleicht besonders deshalb auswirken konnten, weil schon Tabula Rasa gemacht worden war durch den Bombenkrieg? Ist es in anderen Ländern weniger stark passiert? Oder ist es vielleicht sogar umgekehrt, dass die Deutschen, weil sie die historische Substanz verloren haben, umso mehr Sehnsucht haben, die alte Stadt wiederherzustellen?
Also das, da muss man so aufpassen, dass man nicht in Kollektivpsychologie verfällt. Aber in Deutschland ist natürlich, wie auch in den angrenzenden Ländern, Frankreich oder Polen, durch die Kriegszerstörungen oder die Niederlande durch die Kriegszerstörungen natürlich eine Situation geschaffen worden, wo man recht stark neu planen konnte. Und was uns heute eigentlich fast unverständlich ist, oder wenn wir diese Sätze dann lesen, wo es uns eigentlich schaudert, ist, dass ganz viele Planer diesen Krieg und diese Zerstörung als Segen für den Städtebau und Segen für die Stadtplanung aufgefasst haben. So nach dem Motto, das, was wir sonst nie geschafft hätten, das hat uns jetzt der Krieg geschaffen, wir können frei und neu planen. Andererseits muss man sagen, dass ganz viele Städte, so auch Darmstadt, gar nicht so neu wieder geplant wurden. Denn das Straßennetz wurde fast überall beibehalten, weil man die Infrastruktur im Boden brauchte und auch schnell brauchte. Und die war eben nicht kaputt. Das heißt, eigentlich hat man sich beim Wiederaufbau, auch wenn dann die Fassaden recht einfach, zurückhaltend, vielleicht auch belanglos waren, eigentlich hat man sich meistens doch an die historische Struktur gehalten. Und so kommt dann mit den Avantgarden des Strukturalismus, Metabolismus, der Großstrukturen der 60er Jahre, sehr schnell der Vorwurf, es habe sich um eine verpasste Chance gehandelt. Sprich, schon in den 60er Jahren ist der Vorwurf da, wir haben gar nicht genug abgerissen. Wir hätten noch radikaler umbauen müssen. Und dann passieren ja in den 60er Jahren tatsächlich große Bausünden, die ja auch im Maßstab dann ganz anders sind, weil auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten dann ganz andere sind. Ja, und insofern ist die Reaktion der 70er, das Denkmalschutzjahr 75 oder die internationale Bauausstellung in Berlin in den späten 70er und dann in den 80er Jahren durchgeführt, diese Reaktion zu sagen, bestehende Stadtstrukturen haben einen hohen Wert, daran möchte ich mich mit kritischer Rekonstruktion auch orientieren. Das ist einerseits, wenn man so will, eine späte Reaktion noch auf die Kriegszerstörung. Es ist andererseits aber vor allen Dingen eine Reaktion auf diese Modernisierungszerstörung, die vor allen Dingen in den 60er Jahren stattgefunden hat.
Sie haben gesagt, Sie haben Kunstgeschichte studiert. Ich habe mir auch noch notiert, klassische Archäologie. Jetzt sind Sie aber in Dortmund an einem Lehrstuhl für Stadtbaukunst. Deshalb muss ich Sie fragen, also wie kommen Sie denn eigentlich, ich sage mal, eher zu einer Zunft, die von den Architekten oder von den Stadtplanern bespielt wird? Haben Sie dann einen gewissen Exotenstatus, der dann vielleicht auch eine bestimmte Form des Denkens da in diese Disziplin einbringt? Also weil wir von der Schönheit der Städte gesprochen haben, da gab es auch einige Kongresse, die Sie zu Beiträgen inspiriert haben. Also wenn man über die Schönheit spricht, ist ja eigentlich nicht so alltäglich. Kommt diese Art des Denkens irgendwie aus der Kunstgeschichte daher?
Im Institut für Stadtbaukunst habe ich mit Christoph Meckler, der ja Architekt ist, seit 10 Jahren die Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt in Düsseldorf veranstaltet. Jetzt in 3 Monaten wird die 10. sein und wir wollen es auch fortsetzen. Natürlich haben wir das mal als Begriff, als Wort durchaus provokant in die Runde geworfen. Am Anfang wurden wir belächelt, am Anfang haben uns die Leute gemieden und schon nach 3 Jahren war es in ersten Publikationen der Bundesregierung auch zu finden, dass es auf die Schönheit in der Stadt doch ankäme. Und heute sieht das jeder als selbstverständlich an. Daran sehen Sie jetzt schon, dass ich vielleicht den Hofnarren bei einer Architekturfakultät machen könnte und mich aufs Historikertürchen zurückziehen könnte. Aber mich reizt es vielmehr, mit den bauenden und planenden Kollegen etwas zusammenzumachen. Und auch die Idee, diese Konferenz zu machen und was weiß ich, über Schönheit zu reden, war gar nicht so sehr die Idee des Historikers, sondern auch, wenn nicht sogar sehr stark, die Idee des Architekten selber. Man könnte auch sagen, eine gewisse Nähe oder Interesse an der Architektur hatte ich wohl schon relativ früh, denn ich habe mich da während der Abiturszeit in Darmstadt, wo ich aufgewachsen bin, wo es ja auch eine große Architekturfakultät gibt, auch mal in eine Informationsveranstaltung gesetzt fürs Architekturstudium und dann stand eben vorne ein, glaube ich, es war gar kein Professor, es war ein Mitarbeiter, der sagte den 200 Zuhörern, die da saßen, also ich rate Ihnen auf alle Fälle ab, machen Sie keine Architektur, Sie finden nie Arbeit. Und dann habe ich mir gedacht, naja, dann studiere ich doch Kunstgeschichte, da werde ich reich. Bei der Kunstgeschichte hatte sich ein bisschen entwickelt, dass ich durchaus sehr viel Bildkunstgeschichte auch gemacht habe, aber auch dann doch eben Architektur und Städtebau. Und ich glaube, das Spannende ist,
diese Dinge letztlich alle zusammenzusehen. Und da habe ich hier mit dem Lehrstuhl in Dortmund ja großes Glück. Also der Lehrstuhl ist eigentlich der klassische Geschichtslehrstuhl bei einer Architekturfakultät, heißt Geschichte und Theorie der Architektur. Aber dann habe ich eben mit einem Kollegen zusammen das Deutsche Institut für Stadtbaukunst gegründet. Das heißt, da hat es diesen Schwerpunkt Städtebau. Und dann haben wir in Dortmund an der Uni ein Architekturarchiv gehabt. Da musste ich dann schauen, dass das tatsächlich auch einen Ort bekommt und eine Ausstattung. Und da haben wir jetzt in Dortmund zusammen mit der Architektenkammer und weiteren Trägern das Baukunstarchiv NRW gegründet. Da bin ich auch wissenschaftlicher Leiter. Und das ist nochmal wieder eine andere Facette. Und dann gehört zu meinen Lehraufgaben auch noch die Denkmalpflege. Das heißt, dieser ganze Bereich historische Untersuchung, Wertschätzung und Pflege des Historischen, Planung für die Zukunft unter Kenntnis historischer Erfahrungen und Errungenschaften, könnte man ja auch sagen, und Vermittlung. Also dieses Baukunstarchiv NRW liegt jetzt im alten Ostwallmuseum mitten in der Stadt, ist eine wunderbare Plattform, ist sowas, könnte auch salopp sagen, das Architekturmuseum von Dortmund. Es sind auch regelmäßig verschiedene Veranstaltungen dort und es werden eben aber auch Pläne aus Nordrhein-Westfalen zur Baugeschichte von Nordrhein-Westfalen dort gesammelt, die wir wiederum auch mit Studierenden bearbeiten, erforschen. Diese Mischung aus all dem, das finde ich eigentlich das Spannende.
Ja, diese Studenten, mit denen Sie heute zu tun haben, was haben die eigentlich für Vorstellungen? Was möchten die in ihrer Zunft gerne einbringen? Was haben die denn eigentlich für neue Ideen, die vielleicht sogar noch über die Ideen ihres Professors Wolfgang Sonne hinausreichen, wo sie vielleicht von denen irgendwelche Impulse aufnehmen können? Was bewegt diese Leute, die jetzt dieses Fach studieren?
Da ertappen sie den Professor vielleicht dabei, dass er zu viel redet und zu wenig zuhört. Wenn ich es so versuche, Revue passieren zu lassen, kann ich nicht ein bestimmtes Hauptinteresse feststellen oder so eine bestimmte Richtung. Man könnte ja nur auch sagen, üblicherweise müsste jetzt die nächste Generation genau die Kritik üben an dem, was wir als jetzt Lehrende sagen. Das erfahre ich aber nicht so. Also das, wofür ich mich sehr stark einsetze, eben eine dichte, lebendige Stadt mit Funktionsmischung, aber auch mit gut gestalteten öffentlichen Räumen, durch die man gerne geht, wo man sich wohlfühlt. Da kenne ich wiederum keinen Studierenden, der sagen würde, nein, das möchte ich nicht. Was man immer mal trifft, ist doch ein sehr emphatisches Eintreten für soziale Belange in der Stadt, für Austausch, Kommunikation. Das sind dann aber immer nur bedingt architektonische und städtebauliche Themen, denn wie eine tatsächlich sozial gemischte und sozial offene und was weiß ich, sozial und kulturell inspirierende Stadt aussieht, ist ja noch nicht einfach durch die Art der Gesellschaft geklärt, sondern da muss ich ja dann immer noch entwerfen. Da merke ich relativ wenig. Was wir bei unseren Studierenden bemerken, und das ist vielleicht ein Unterschied zu mir, ist eine große Faszination doch auch an 60er, 70er Jahre Bauten, wo ich mich durchaus schwer tue. Ich würde heute nicht mehr alles so pauschal ablehnen, wie ich das vor 15 Jahren vielleicht gemacht hätte. Aber da ist einfach ein gewisser Geschmackswandel da. Also die runde Ecke und die orange-braune Innenausstattung, das finden Studierende plötzlich dann doch schon mal scharf.
Herr Sonne, Sie haben noch ein zweites Musikstück mitgebracht, das wir jetzt hören wollen. Es ist von Lady Gaga, der Song Shallow. Was hat Sie motiviert, dieses Stück mitzubringen?
Ja, da habe ich jetzt eins meiner anderen Kinder gefragt. Und ich dachte, das ist einfach ein ganz aktuelles Stück. Und es ist eins der wenigen Stücke, wo ich, als ich das erste Mal im Radio hörte, sofort dachte, ein tolles Stück.
Dann hören wir jetzt von Lady Gaga, Shallow, der Titelsong des Films A Star is Born aus dem Jahr 2018.
Oh,
Das war Shallow von Lady Gaga, der Titelsong des Films A Star is Born aus dem Jahr 2018. Mitgebracht hat die Musik der Dortmunder Architekturtheoretiker Wolfgang Sonne, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Sonne, wir haben jetzt schon einiges gesprochen über die verschiedenen Formen der Stadtentwicklung und haben auch einige Beispiele uns angesehen. Aber es gibt ja eine Stadt, über die wir unbedingt sprechen müssen als Deutsche, und das ist die Stadt Berlin. Denn die Stadt Berlin war lange Zeit geteilt durch die Mauer. Ein städtebauliches Element, kann man vielleicht sarkastisch sagen, dass wir zum Glück dann losgeworden sind. Aber diese Mauer hat ja doch eben zwei verschiedene Formen von Architektur, Tradition getrennt. Also wenn Sie darüber mal sprechen, als Sie vielleicht zum ersten Mal auch in die DDR kamen oder nach Ost-Berlin kamen, es war ja für viele auch ein Erlebnis, wo man diesen Systemsprung tatsächlich, also sinnlich hautnah erfahren konnte, weil eben im Osten alles ganz anders aussah. Aber wie hat sich für Sie das dargestellt, sozusagen als jemand, der sich mit Architektur professionell beschäftigt?
Also als ich das erste Mal in der DDR war, habe ich mich noch nicht professionell beschäftigt. Deswegen ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass es vielleicht nicht so sehr anders aussah, aber vor allen Dingen anders roch. Der Braunkohleverbrennungsgeruch in der Luft, das war so der Hauptunterschied. Ich habe dann direkt nach der Wende 1990 mein Studium in Berlin beendet. Und das war eine total spannende Zeit, weil es für den Architekturhistoriker, Städtebauhistoriker dann zeitweise oder ortsweise, muss man sagen, immer wie eine Rückkehr in die Geschichte war. Sprich, es gab dann in Berlin, aber auch in den umliegenden Städten Quartiere, wo eigentlich seit den späten 20er Jahren gar nichts mehr passiert ist, weil in der Kriegszeit nichts gemacht wurde, in der Nachkriegszeit sie wenig zerstört waren und einfach blieben und in der DDR kein Geld da war, um irgendwas zu machen. Und dann waren da noch die alten Schriftzüge, was weiß ich, die Kohlehandlung und Schreinerei und Milchgeschäft aus den 20er Jahren da. Und das war eigentlich das Faszinierendste.
So Berlin-Alexanderplatz.
Naja, am Alexanderplatz.
Ich meine jetzt von dem Roman
ja,
her,
genau.
Also dieser Bestand gewissermaßen,
genau.
Döblin.
Genau. Und das sozusagen, da war im Westen die wirtschaftliche Entwicklung natürlich schon zwei, dreimal drüber gegangen, kann man sagen. Und das war fast der Hauptunterschied. Der große andere, ich würde aber sagen, nur scheinbare Unterschied, waren die Plattenbausiedlungen in der ehemaligen DDR, die eben ein größeres Ausmaß und eine größere Gleichheit hatten. Im Westen gab es ja auch sowohl Plattenbau als auch Großsiedlungen, aber im Westen ist der Plattenbau gestalterisch vielfältiger, weil es natürlich von verschiedenen Einzelfirmen gemacht wurden. In der DDR konnte man quasi mit einem Produkt das ganze Land bespielen, weil es einfach staatlich war. Das Prinzip ist aber von diesem ökonomischen Hintergrund abgesehen dasselbe. Und wenn man sich die architektonische und städtebauliche Entwicklung von Bundesrepublik und DDR über die 40 Jahre parallel anschaut, ist es zum Teil frappierend und faszinierend, wie gleichzeitig dieselben Veränderungen kamen. Also die Ideen, industriell gefertigte Großstrukturen in die Städte zu setzen, kamen eigentlich in beiden Teilen in den späten 50er Jahren. Der Rekurs auf die historische Stadt kam in Berlin, im Westen wie im Osten, um 1970 mit der Restaurierung von den ersten historischen Blöcken der Gründerzeit und parallel zur IBA in Berlin mit der kritischen Rekonstruktion ist im Osten dann das Nikolaiviertel aufgebaut worden. Das heißt, man hat extrem aufeinander geschaut. Man hat zur selben Zeit eigentlich genau dasselbe gemacht. Es hatte nur alles die unterschiedliche Färbung, dass das eine eben Staatswirtschaft war und deswegen ganz einheitlich sein konnte oder auch musste, je nachdem, wie rum man sieht, während es im Westen durch die unterschiedlichen Bauträgerschaften unterschiedlich war.
Jetzt fällt mir aber doch ein Begriff ein, von dem ich vermute, dass er im Osten nicht architektonisch umgesetzt wurde, nämlich die berühmte Postmoderne, die uns ja eben aus der Architektur dann in alle anderen Wissenschaften auch als Begriff weitergetragen wurde. Aber die Postmoderne hat ja eben, weil wir vorher viel sprachen über die Sünden auch der Moderne, versucht, eine Art Gegenzug dazu zu sein und zum Teil vielleicht auch das Ornament zurückzubringen. Also wie sah es denn da aus? Gibt es da im Osten irgendwas Vergleichbares? Und Was halten Sie auch von diesen eben postmodernen Bestrebungen, mit denen wir es vor allem in den 80er Jahren, ne, glaube ich, zu tun hatten, im Westen, und im Augenblick ist es ja offenbar komplett schon wieder Geschichte?
An manchen Ecken kommt es sogar schon wieder, weil es lange Geschichte war. Aber es hat die Postmoderne auch in der DDR gegeben und auch im Plattenbau. Es gibt ja die faszinierenden Versuche, die Platte dann mit einer Formdiversifizierung so zu fertigen, dass man auch Ornament drauf anbringen konnte. Also die letzten großen Blöcke in der Friedrichstadt an der Friedrichstraße, die hatten solche historisierend ornamentierten Platten. Es ist zum Teil, was weiß ich, wie in Greifswald, auch in kleineren Städten versucht worden, Giebelformen auch mit Platten dann eben zu bauen. Das heißt, die Postmoderne mit der Idee, historische Formen aufzunehmen, und man kann sogar sagen, verfremdend in der modernen Technik anzuwenden, ist im Osten wie im Westen gleich. Also die Postmoderne hat es architektonisch in der DDR auch gegeben.
Sie hat ja nicht immer einen guten Ruf gehabt bei uns. Ist das was, wo Sie auch einstimmen würden?
Das ist bei mir vielleicht insofern biografisch ein bisschen mitgeprägt. Für mich war der Aufbruch zur Postmoderne, man kann auch sagen, der Aufbruch zur Vielfältigkeit in der Postmoderne, auch der Aufbruch dahin, wieder historische Formen zu verwenden, der Aufbruch dahin, Architektur auch als ein Ausdrucksmittel zu sehen, das Botschaften übermitteln kann, Architektur einfach auch vielfältiger zu sehen als nur die gut konstruierte Kiste. Das war für mich eigentlich in der Jugend sowas wie eine Freiheitsbewegung in der Architektur. Insofern war ich der Postmoderne sehr positiv aufgeschlossen gegenüber. Eine vor allen Dingen meist sozial und sozial-moralisch argumentierende Avantgarde-Moderne hat ja schon zu jener Zeit, also in den 70er und 80er Jahren, das aufs Entschiedenste bekämpft. Also ein Bau wie Stirlings Stuttgarter Galerie hat ja im deutschen Feuilleton für Granatsplitter gesorgt, kann man sagen. Und auch die Anfeindungen, die dann, was weiß ich, wenn irgendwo mal was kam, was ähnlich wie eine Säule aussah, die Anfeindung, dass das schon eine Rückkehr zum Speerschen nationalsozialistischen Bauen sei, das kam ja da sehr schnell und wurde lange durchgehalten. Und die Postmoderne als Stil, also sprich dieses zitierende Aufnehmen von Bauformen, historischen Bauformen, die dann, muss man auch sagen, meistens konstruktiv unglaublich schlecht ausgeführt waren, weshalb diese Bauten ja auch heute so traurig aussehen aus den 80er Jahren. Also das war dann relativ schnell auch wieder vorbei, sodass die Kritiker der Postmoderne dann eigentlich nahtlos übergingen in die sogenannte zweite Moderne, wie Klotz, der ja auch die Postmoderne eigentlich propagiert hatte, das dann genannt hat. Und dann kam doch auch unter dem Diktum von neuer Einfachheit so der modische Minimalismus, der bis heute, wenn man mal vom Dekonstruktivismus absieht, vieles doch noch prägt.
Jetzt gibt es aber doch auch eine ganz wesentliche Richtung, soweit ich das als Laienbeobachter mir anmaßen darf, hier zu beurteilen, nämlich einen gewissen Willen zur Rekonstruktion auch der historischen Stadt. Also das Berliner Stadtschloss, die Dresdner Frauenkirche, die haben da gewissermaßen den Anfang gemacht. Aber wenn wir mal über Frankfurt reden, dieser Neuaufbau des Römerviertels. Wie beurteilen Sie denn das Ganze? Das ist ja auch umstritten. Soll man sozusagen die historische Stadt wiederherstellen oder soll man auch da gewissermaßen sagen, also was vorbei ist, ist vorbei? Was halten Sie denn von diesem Wiederaufbau?
Also Frankfurt ist tatsächlich ein Spezialbeispiel, wo ich draufschauen kann und sagen, nicht eine bestimmte Position emphatisch unbedingt einnehmen muss oder auch würde. Einerseits ist es ja das völlig Spannende, dass es ja nicht, sagen wir mal, eine Reaktion auf eine Kriegszerstörung ist, sondern es ist eine Reaktion auf eine Stadtzerstörung, die durch Modernisierung, nämlich durch diesen riesen Bauklotz der 60er, 70er Jahre, das Technische Rathaus entstanden ist. Und mit dessen Ausdruck war die Bevölkerung jahrzehntelang, kann man sagen, nicht zufrieden. Und sozusagen da hat sich die Kritik dann entzündet. Und als das renoviert werden musste und eigentlich nicht renovierbar war, dann kam die Frage, was machen wir? Das andere Spannende ist, dass es ja ein breit getragener demokratischer Entschluss ist. Also sprich, der Stadtrat hat sich dafür entschieden, die Bevölkerung mit Initiativen hat sozusagen das vorangetrieben. Und die Architekten und Stadtplaner haben sich eigentlich treiben lassen müssen, um so etwas zu machen. Insofern finde ich die gern vorgetragene Kritik von selbsternannten Avantgardisten, das sei sozusagen retro, nicht zeitgemäß, das dürfe man nicht tun, ist natürlich eine völlige Missachtung eines eigentlich sehr demokratischen, in diesem Falle sehr demokratischen Entscheidungsprozesses. Ich selber würde sagen, die Entscheidung auf historischen Stadtgrundriss und auch historisch dimensionierte Stadträume zurückzugehen, ist in diesem Fall sehr richtig, wenn man sich eben den Kontext von Römer und Dom anschaut. Da zu denken, man könne da was Besseres schnell erfinden, wäre, glaube ich, eigentlich Hybris. Ich hätte mir vorstellen können, dass vielleicht nicht ganz so viel Rekonstruktion und vielleicht mehr analoges Entwerfen dabei ist. Und das finde ich das dritte ganz Spannende in Frankfurt, dass man eben nicht nur rekonstruiert hat, auch nicht nur neu entworfen hat, sondern dass man versucht hat, neuen Hausentwurf mit rekonstruiertem Haus zu verbinden und aber auch eben das neue Entwerfen in diesen ja vorhandenen dadurch Kontext zu stellen, das heißt den bauenden Architektinnen und Architekten die Aufgabe zu stellen, etwas in einen zu schaffenden Kontext einzubinden. Und das ist tatsächlich, wenn Sie dort sind, in einer überraschend überzeugenden Weise gelungen. Also man hat überhaupt nicht das Gefühl, man würde durch ein Outlet-Center gehen. Da gibt es ja auch so nachgebaute Fassaden. Ist auch kein Disney World, sondern man hat das Gefühl, dass man tatsächlich in einem Stück Stadt steht, was auch natürlich mit der Ausführungs- und Konstruktionsqualität zu tun hat.
Herr Sonne, ich glaube, wir hätten noch viel Gelegenheit, über die ein oder andere Stadt zu sprechen. Leider Gottes ist unsere Zeit aber jetzt bei HR2 Doppelkopf schon zu Ende und wir sind dazu aufgefordert, jetzt die letzte Musik anzusagen und uns damit zu verabschieden. Sie haben ausgewählt von Amy MacDonald den Song Pride. Warum?
Das hat damit zu tun, dass wir auch als kleine Familie eine Zeit lang in Glasgow gelebt haben, was eine sehr schöne, sehr prägende Zeit war, weil Glasgow eine großartige Stadt ist, in Sandstein errichtet, selbst das einfache Arbeiterwohnhaus in Sandstein gebaut, heute immer noch da, falls es nicht in den 60er Jahren abgerissen worden ist. Das war immer eine Freude, dort durch die Stadt zu laufen und Amy MacDonald kommt eben aus Glasgow.
Dann hören wir jetzt von Amy MacDonald den Song Pride aus dem gleichnamigen Album, eine Aufnahme aus dem Jahr 2012. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack, der heute im Gespräch war mit dem Dortmunder Architekturtheoretiker Wolfgang Sonne. Wolfgang Sonne ist Professor für Geschichte und Theorie der Architektur in Dortmund, stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst und wissenschaftlicher Leiter des Baukunstarchivs Nordrhein-Westfalen. I never felt like this before. Try to hold it back and I feel it even more. Sweat drips down my spine and my knees are weak. I cannot move, I cannot speak. But then you came and I held it together again. I managed to stumble through 50,000 voices singing in the rain. There's nothing that I